Unser Anfang und unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie, möchte euch ganz herzlich begrüßen zur Ohna Abendkirche. Begrüße auch Dr. Jansen, Inge Meyer und ganz besonders auch den Landfrauenchor, der jetzt sofort auftritt und singt. Lasst uns beten. Gütiger Gott, so hab Dank, dass wir hier beieinander sind. Hab Dank für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnen möge, uns begeistern möge für das Leben, für ein gutes Miteinander, für die Vergebung untereinander und dass du uns vergeben mögest, da wo wir auf falschem Weg gelandet sind, vielleicht noch sind, aber doch immer umkehren können, zurück in ein wunderbares Leben zu finden mit dir und deinen Gemeinden, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Freund und Herrn. Amen. Als Predigttext, Lesungs- und Predigttext möchte ich das Ende vom Markus-Evangelium vorlesen. Und zwar ist es das Ende des Markus-Evangeliums, das ursprünglich ist, also das die ältesten Handschriften der Bibel haben. Der 16. Kapitel ist das und das sind die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo ihr ihn hinlegtet. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen und nach Galiläa geht. Dort werdet ihn sehen, wie euch gesagt ist. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wir wollen als Kollekten- und Predigtlied das Lied unter der Nummer 369 singen. Und zwar vom ersten Vers oder der ersten Strophe an. 369. Das kam überraschend. Ostern ist ja noch gar nicht, diese Lesung mit der Auferstehung. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon über die Zeit reden, dann können wir auch mal so tun, als wäre schon Ostern. Denn das tun wir ja eigentlich. Wir sind mitten in der Passion oder noch eigentlich am Anfang, aber für mich so mittendrin. Aber dann denke ich doch, alles wird gut. Das wissen wir doch. Und weil alles gut wird, sind wir auch nicht todtraurig. Klar, Passion, wir denken an Leid und Kreuzigung und all diese Dinge. Aber wir wissen, es wird gut. Und wenn das schon mal so möglich ist, dass wir Menschen im Geiste voraneilen, dann ist doch auch noch viel mehr möglich mit der Zeit. Vieles ist möglich. Unglaublich vieles. Ich komme gleich noch mal zu ein paar Beispielen. Aber zunächst einmal denken wir noch mal an diese drei Frauen, die so mutig waren und dahin gingen. Trotz Römer, trotz Soldaten, trotz Angst, trotz Verfolgung war es Maria von Magdala, die mal so kaputt war, dass sie der Herr aufrichtete und heilte und sie seitdem eine der besten Freundinnen wurde. Oder die Maria des Jakobus und Salome, diese drei Frauen. Und dann kommen sie dahin, das Grab ist leer. Was soll man davon halten? Man will doch nur den Leichnam salben, wie es üblich ist. Und dann ist er weg. Das Grab ist leer. Das hat eine ungemeine symbolische Bedeutung ganz am Ende des ursprünglichen Markus-Evangeliums. Denn da ist ja nicht mehr von einem auferstandenen expresses Verbes die Rede. Es wird wohl gesagt von diesem Jüngling, der da sitzt, auch so eine Symbolgestalt, eine Lichtgestalt. Ihr sucht Jesus von Nazareth. Er ist euch vorangegangen. Lukas, der immer alles auf gute Formeln bringt, der hat gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Diese Frage ist zu Recht gestellt. Denn das ist die Frage, die Jesus Christus auch gestellt hat, immer wieder. Oder umgekehrt, die ihm gestellt worden ist, was ist denn mit den Toten? Was ist dann? Und es gab genug, auch in der jüdischen Gemeinde, genug, die gezweifelt haben, die gesagt haben, steht nichts im Alten Testament von der Auferstehung, also gibt's das nicht. Und da hat einmal Jesus zu ihnen gesagt, habt ihr eigentlich vergessen, was dem Mose am brennenden Dornbusch gesagt worden ist, ich bin der Gott eurer, deiner Väter und Mütter. Ich bin der Gott. Nicht er war, ich bin. Und Jesus sagt dann zu den Zweifeln, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und dieses Wort, das hat die Menschen begleitet. Dieses Wort vom Leben, vom Gott des Lebens, der nicht tot ist. Und wenn wir denn uns verstehen, so wie Jesus gesagt hat, deswegen sagen wir Vater oder Mutter unser, du, der du bist im Himmel, unser Vater. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Teil Gottes, sagt auch das Alte Testament im Psalm 73. Teil, du bist Teil von mir und ich bin Teil von dir. Wenn wir das also sind, dann sind wir gar nicht tot zu kriegen. Dann gibt es den Tod nicht. Klar, Materie stirbt. Die stirbt auch augenblicklich, auch jetzt in diesem Moment. Zellen sterben, Menschen sterben, Materie stirbt. Aber das Leben, der Gott des Lebens, hat uns das Leben anvertraut, nicht um es uns einfach dann wieder wegzunehmen, sondern um es uns immer und immer wieder und wieder zu schenken. Das ist die Grundaussage. Natürlich hat man Angst, hatten die auch. Das letzte Wort im Markus-Evangelium ist Phobein, Phobie, Phobein. Sie fürchteten sich. Die Frauen hatten Angst. Hätte ich, glaube ich, auch. Wenn ich das so erstmal sehe, leeres Grab, heller Jüngling, was sucht ihr denn hier? Geht nach Galiläa. Da ist schon eine ganz schöne Ansage, nicht? Und dass man dann ganz schön erschrickt, wo man doch eigentlich den Tod erwartet. Aber übrigens, ist es nicht dann wieder ganz umgekehrt? Man erwartet eigentlich den Tod und erlebt das Leben. Eigentlich müsste man doch nicht erschrecken, sondern sich richtig freuen. Aber erstmal nicht, ne? Ihr glaubt das auch alle nicht so richtig, glaube ich, oder? Ja? Irgendwie, na, ob das wohl stimmt, das mit dem Leben nach dem Tod oder im Augenblick des Todes, dass ein Gott des Lebens ist? Aber diese drei Frauen, die sich so fürchteten, die nahmen sich ihr Herz. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Wir wissen es aus den Briefen, die Paulus und andere geschrieben haben. Wir wissen es aus den anderen Evangelien. Wir wissen es aus all den Zeitgeschichten, den Zeitzeugen, die geredet und gesprochen haben, geschrieben und die gesagt haben, sie gingen zu den Männern. Diese Frauen, die implizit die Frauenbewegler schlechthin waren, die gingen zu den Männern und sagen, auf! Auf, wir gehen nach Galiläa, wir gehen zurück, da, wo er eigentlich mal gewirkt hat. Als Armer von Armen, als einfacher Tischlerjunge mit uns Fischern, mit uns Arbeitslosen, mit uns geknechteten Frauen und den fertiggemachten Kindern, den Hungernden dieser Welt. Mit denen werden wir weiter ringen. Rom kann uns mal, Rom. Das interessiert uns gar nicht mehr. Wir sind verbunden mit dem Gott des Lebens. Und so machten sie sich auf. Sie machten sich auf, wie die Figuren in Jesus kleinen Geschichten, in Jesu kleinen Geschichten, so etwa dieser verlorene Junge, das ganze Geld durchgebracht, der nachher bei den Schweinen ist. Ist ja ein Jude, nicht? Bei den Schweinen. Und sich überlegt, ich muss das dann wohl essen, was die Schweine da fressen. Ich habe so Hunger. Und dann wörtlich, aufersteht er. Ist die Auferstehung. Aber er steht nicht nur auf und guckt sich alles an. Nein, im selben Satz heißt es, und machte sich auf, wohin? Zum Guten. Zu seiner Familie. Da, wo er hingehört. Zu seinem Vater. In dem tiefen Vertrauen, der wird mich schon wieder annehmen. Das haben auch diese drei Frauen ganz bestimmt gedacht. Wir machen uns auf. Wir auferstehen und gehen hin. Gehen da wieder hin, wo wir einmal angefangen haben. Der Gott des Lebens in der Zeit. Es ist so, als würde sich die Zeit umkehren, nicht wahr? Der Verlorene, der zurückkehrt zu den Ursprüngen, heißt ja übrigens auch Religion, heißt Religio, zurückkehren, zurück zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen, da, wo es eigentlich mal gut war oder zumindest gut sein sollte. Es ist nie alles gut, natürlich nicht. Alles ist voller Widersprüche, auch bei uns, aber es ist auch Gutes. Und zu diesem Guten kehren wir um. Dahin kehren wir um. So könnte man fast sagen, dreht sich die Zeit zurück. Das ist das Wunderbare der Zeit. Dass wir das nicht nur in Gedanken tun können, sondern dass die Zeit das auch wirklich kann. Ja, das haben die Menschen alle nie so richtig geglaubt, ne? Sie haben immer mit Newton, dem Physiker Newton, geglaubt, die Zeit ist absolut. Und daran misst sich alles. Aber im letzten Jahrhundert kamen einige junge Leute. Einer von ihnen hieß Albert Einstein. Der hat die Glocken gehört. Der hat sich gesagt, och, das wollen wir noch mal sehen, ob die Zeit absolut ist. Was passiert denn eigentlich, wenn ich schneller bin? Wenn sich die Dinge bewegen und noch schneller bewegen und noch schneller. Und dann hat er waghalsig die These aufgestellt, je schneller, umso langsamer ist die Zeit. Eine unglaubliche These. Alle Leute haben sich aufgeregt. Das gibt es nicht. Die Zeit ist absolut. Aber nein, er hat es sogar nachher bewiesen, noch zu seinen Lebzeiten bewiesen. Durch eine Rakete, die um die Erde flog, mit einer damals schon entwickelten Atomuhr. Müssen Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Wenn die Zeit in Relation, also in Beziehung zur Bewegung gesehen wird, Das bedeutet zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, da ist ein Zwillingspaar, zwei junge Frauen, beide 20 Jahre alt, und die eine wird ins All geschossen. Mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, die wir heute noch nicht haben, sagen wir mal ein Hundertstel der Lichtgeschwindigkeit, was ungeheuer schnell ist. Und sie wäre ein paar Jahre, sagen wir mal 5 Jahre unterwegs und käme zurück auf die Erde, dann wäre ihre Zwillingsschwester nicht 5 Jahre älter, so wie sie selbst, sondern vielleicht 90, 95, 96 Jahre. Unglaublich, nicht wahr? Man selber ein paar Jahre älter geworden und die eigene Schwester, die Zwillingsschwester, ist mal soeben 70 Jahre älter geworden oder noch älter geworden. Glauben Sie nicht? Haben die Navis im Auto? Haben wir doch, nicht? Solche Geräte, nicht? Die uns was anzeigen. Das ist satellitengesteuert. Würden die Uhren in diesen Satelliten nicht permanent vorgestellt werden, weil die gehen ja nach, die Uhren, weil das so schnell ist, dann würden unsere Navis alle verkehrt gehen. Aber diese ungeheure Geschwindigkeit, ja so ungeheuer noch nicht, aber es ist schon ganz schön schnell, wie die Satelliten fliegen. Und weil sie schnell sind, geht dort die Zeit langsamer. Sie geht nach. Und die Uhren müssen immer vorgestellt werden. So ist es. Es gibt keinen Wissenschaftler, der das mehr bezweifelt. Die Zeit ist relativ. Dann kamen mit Einstein schon andere Leute, die gesagt haben, was ist denn, wenn es noch schneller geht und noch schneller und noch schneller? Nehmen wir mal an, wir erreichen sogar die Lichtgeschwindigkeit. Was ist dann? Dann ist ja alles aufgehoben. Hawkins sprach von einer Wiederkehr der Zeit. Unglaublich. Das sagen Physiker. Aber ich möchte noch mal zu Einstein zurückgehen. Ich habe vor kurzem ein Kunstwerk, da haben die so Sammlungen von Einstein, einen kleinen Aufsatz gelesen. Als er das erfunden hat, erstmal erfunden im Kopf, die Idee, und dann ja auch bewiesen hat, da hat er Folgendes geschrieben. Als ich das alles fand, hat er geschrieben, da stand ich in einem gläubigen Entzücken vor der Schöpfung Gottes. In einem gläubigen Entzücken. Sehen Sie, das sagt ein Wissenschaftler, der es findet. Ein Wissenschaftler, der herausbekommt, dass die Zeit im Verhältnis zur Bewegung im Raum steht. Dass die Zeit relativ ist und sagt, es ist eine Schöpfung. Es ist etwas Wunderbares, was hier geschieht, etwas, was wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, und weil es so unvorstellbar ist, ist es eben wunderbar. Kein ungläubiges Erstaunen, sondern ein gläubiges Erstaunen. Das hoffe ich auch von uns. Das hoffe ich von uns auch, dass wir ein gläubiges Erstaunen haben, ob der Zeit, die sich relativiert, ob der Zeit, die auf einmal sich so verdichten kann, dass wir jene alte Frau, die ich bei langer Krankheit begleitet hatte und die dann im Krankenhaus starb oder eigentlich noch gar nicht richtig starb, denn wie sagte sie zu mir, als sie die Augen wieder aufschlug, ach Pastor, hätten Sie mich doch da gelassen. Und ich frage sie, sind Sie denn gar nicht froh, dass Sie wieder bei uns sind? Ja, sagt sie, aber es war so schön. Es war so schön. Und dann hat sie mir erzählt, was sie alles erlebt hat in diesem Nahtodmoment. Die Ärzte haben gesagt, das waren nur Sekunden. Aber diese Frau, die sprach so, als wären es Stunden, Tage, ja Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Sie erzählte von ihren Urgroßeltern, die dabei waren, die sie wiedergesehen hatte, von all der Liebe, die sie empfangen hatte, von dem Wunder des Lebens, von ihrem Mann, von ihren Kindern, alles, alles, was sie wiedererlebt hat. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da und dann haben die mich zurückgeholt. Ach, sagte ich zu ihr, das ist man gut, nicht? Denn jetzt weiß ich das alles, was sie mir erzählt haben. Und ich habe mich so gefreut über das, was sie mir erzählt hat, denn das kann ich euch jetzt weiter erzählen und ihr erzählt es vielleicht wieder weiter. Und diese Frau ist eine Art Missionarin. Sie ist eine Frau, die das Leben liebte,
die eigentlich zu Gott fahren wollte, weil sie so todkrank war, nochmal wiedergekommen war, um zu erzählen, wie schön es ist, dieser Moment, wo Gott einen wieder annimmt, wo alles wieder seine Zeit hat. Seine Zeit, wie im Psalm 31, meine Zeit ist in deinen Händen. Alles ist gut. Alle Zeit. Und jetzt fragen wir uns nochmal, wohin denn eigentlich? Wohin? Wohin gehen wir? Dass wir gehen, ist klar. Dass wir sterben, ist klar. Dass, wo glaube ich zutiefst, wir Angenommene sind. Dass es den Tod so nicht gibt, dass Gott lebt, dass wir mit Gott leben. Aber wie? Wie leben wir? Was ist das dann für ein Leben? Genau weiß ich das noch nicht. Ich war da ja noch nicht. Aber eins weiß ich, und ich sage mal durch Jesus Christus. Ich weiß dieses Wie im Prinzip sozusagen. So wie der verlorene Sohn, nicht? Wie ist sein Leben? Er will wieder die Liebe seiner Familie, seines Vaters. Wie? Hat sich auch Paulus gefragt, als er diesen wunderbaren Brief 1. Korinther Kapitel 13 schrief. Was wäre ich, wenn ich alles könnte, allen Glauben hätte und hätte die Liebe nicht? Ich wäre doch nur eine blöde Schelle, ein tönendes Erz, nichts, eine hohle Nuss. Aber mit der Liebe. Und dann flammt es in ihm auf und zum Schluss der Höhepunkt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist es. Das ist es, wohin wir gehen. Dass das, was wir an Liebe in unserem Leben schon erlebt haben, wonach wir uns sehnen, zutiefst sehnen, auch nach jenen, die vor uns gegangen sind, dass diese Liebe auf eine erneute Weise, auf einer höheren Dimension in Erfüllung kommen kann. Das ist mein Glaube. Und das ist der Glaube von Jesus Christus gewesen. Deswegen konnte er gehen in dem Bewusstsein, ich werde bei euch sein. Aber sagt nicht Herr zu mir, ihr seid auch nicht meine Knechte und Mägde, ich bin euer Freund. Und wenn ihr euch nur lieb habt, alles ist gut. Seht ihr? Und das hat jene Maria von Magdala, die andere Maria, die Salome, diese Frauen, die haben das verstanden. Die sind zu den Männern gegangen und haben gesagt, ja, jetzt geht es los mit uns. So wie einst Bonhoeffer. In dem Moment, wo sie ihn töteten. In diesem Moment sagte er, jetzt fängt es für mich erst an. Und so auch damals die Lebenden. Denn es geht ja nicht nur um das Leben nach dem Tod, sondern es geht darum, wenn wir denn um diese Dinge wissen und wenn wir dieses zutiefst glauben, dann müssen wir natürlich auch jetzt so leben. Und müssen dieses Leben, dieses göttliche Leben annehmen und ringen um die Liebe unter den Menschen. Das haben sie gemacht. Erst in Palästina, dann weiter im Norden, Syrien, wo jetzt dieser schreckliche Krieg ist und auch die Türken da mitmachen müssen. Und dann weiter im Norden, dann da, wo heute die Türkei ist, in Anatolien, dann weiter nach Europa. Im ganzen Römischen Reich verteilten sie sich. Überall waren diese kleinen Gemeinden überschaubar, aber schlagkräftig. Die wussten, wo der Hammer hing. Die wussten, wie man es macht. Nämlich, wir sind eine Gemeinschaft. Was wir haben, teilen wir. Wir versorgen uns untereinander. Wir werden füreinander da sein. Dezentral, regional und miteinander. So. Wenn wir es nur so haben, dass wir Frieden haben können, dass wir uns ernähren können und dass wir gesund bleiben. Das hat meine Oma mal gesagt. Und das haben die auch so gesagt. Und da in Rom, die können uns mal. Wir machen das. Und das machten sie. Und sie wurden mehr und mehr. Und die Frauen und die Kinder waren nicht nur Behütete, sie waren die Mitstreiter. Sie waren diejenigen, die vorangingen. Die, die immer unterdrückt waren, waren jetzt vorneweg in ihren Gemeinschaften, in ihren Gruppen. Und sie wurden mehr und mehr. Und einer war immer mit ihnen, wie ihr Freund, unser Jesus. Der verlässt uns nicht, weil er ist der Sohn Gottes. Er ist mit Gott und wir mit ihm. Und wir sind Teil davon. Und uns erschrickt nichts mehr. Wir machen weiter, weiter. Und was passiert? Diese glorreiche Macht, das tausendjährige Reich, so wie manche andere, die gar nicht mal so lange gedauert haben, nur ein paar Jahre, nicht? Die sind alle zerfallen. Alle zerfallen. Die Römer weg. Dann kamen die Goten und die wurden dann auch noch christianisiert. Die liebten Gott auch noch über alles und Jesus. Und dann kam die ganze Welt. Ja, und dann wurde die Kirche leider auch verstaatlicht und dann haben wir wieder den Salat. Aber wir bleiben unbeirrt. Wir sagen immer als Gemeinden, das hoffe ich doch, in der Mitte ist Christus und keine staatliche Gewalt. In der Mitte ist die Liebe. Dafür leben wir, dafür ringen wir. Eben auch in dieser Welt, wo es um uns herum so bedrohlich wird. Klimawandel, Viren, Weltkrise. DAX, der fällt, nicht wahr? Der DAX, der immer angebetet wird, er fällt. Oh. Ja, und? Wir sind doch da. Wir. Wir haben unser Leben. Und solange wir uns haben und solange wir die Erde Gottes haben, werden wir uns versorgen, werden wir füreinander da sein, werden wir fürsorglich sein, werden wir das tun, was unser Herr gesagt hat. Habt euch einfach lieb. Konkurriert euch nicht in Grund und Boden, macht euch nicht fertig, seht die Dinge gelassen und ruhig, immer schön ruhig. Die Zeit, sie geht und schreitet nur scheinbar voran. Es kann auch alles anders kommen. Und wir leben mit ihr, mit dieser Zeit. Und solange wir leben, haben wir dieses Gebot von Jesus Christus als christliche Gemeinde zu erfüllen. Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Seien wir das untereinander Liebende, Ringende um das Leben, um die Liebe, das, was uns Gott einmal in dieser Zeit geschenkt hat. Das muss uns auch klar sein. Auch das hat Einstein einmal gesagt. Wir haben es einmal in dieser Form, nicht zweimal. Also dieses eine Mal ist auch wunderbar. Bei allem Hin und Her, bei allem Schmerz, bei allem Leid, auch wunderbar. Und diese gute, wunderbare Seite, die gilt es immer wieder zu fassen und zu bewahren, in Herzen zu bewahren, im Bewusstsein, dass sie uns bleibt. Über alle Zeiten hinaus, immer bleibt und bleibt. Und bleibt. Amen.
Es ist Folgendes abzukündigen. Am nächsten Sonntag hält hier in Ohne die Kollegin Parschat den Gottesdienst um 10 Uhr. Kindergottesdienst ist ebenfalls um 10 Uhr. Die Kollekte am 16.02. ergab für Ökumene und Auslandsarbeit 58,13 €. Haben Sie Dank für Ihre Gaben. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt Hoffnung für Osteuropa. Ich bin angehalten worden von den Gesundheitsämtern, man soll sich möglichst nicht die Hand geben. Ich werde mich mal dran halten, also ich tue das eigentlich so gerne, Ihnen allen die Hand geben, aber machen wir es einfach mal diesmal so, dass wir ohne Hand geben rausgehen, wenn das einmal möglich ist. Wenn dieser Zirkus vorbei ist, dann machen wir das wieder so. Ne? Ja, jetzt seid ihr dran, ne? Und zwar mit dem Unser Vater, ne, ist richtig, ja? Ne? Und das beten wir dann daher auch. Aber jetzt erstmal hören wir es gesungen.
Oh.
So lasst uns beten. Im Laufe des Gebets leite ich über in das gemeinsam dann nicht zu singende, sondern zu betende Unser Vater. Gütiger Gott, gib uns deinen Trost und deine Hoffnung und besonders deine Liebe. Das hat Konsequenzen. Liebe bedeutet eben, sich zu sorgen um die Menschen, etwas zu tun, da zu sein, für Menschen, die in Not sind, auf der Flucht, in diesem schrecklichen, nicht enden wollenden Krieg da in Syrien, wer weiß, was da noch wird. Jetzt an der griechischen Grenze, wenn man die Bilder sieht, es zerreißt einem das Herz, wie diese Menschen leiden. Wir müssen für sie da sein. Ist ganz egal. Denn die Menschen werden ja nicht einfach so weglaufen, sondern aus tiefster Not verlassen sie ihre Heimat. Und wir haben meistens Platz genug. Wir müssen füreinander da sein. Wir müssen da sein für die Menschen in unseren Gemeinden. Natürlich genauso. Und vielleicht auch manchmal mehr, weil sie uns ja noch näher sind. Im Innersten. Wenn Menschen von uns gehen, so wie jetzt auch in Ohne, dass wir an sie denken, die wir doch lieb haben. Und wenn wir glauben, dass der Moment des Todes schon wieder das Leben ist und dass unsere Zeit in deinen Händen ist, dann sind sie alle gut geborgen. Und dennoch empfinden wir Trauer. Wie sollte es wohl anders sein? Aber wir sind auch füreinander da. Und das ist das Gute. Dass wir einander haben, dass wir uns einander trösten, in den Arm nehmen können, miteinander sprechen können, füreinander sind, so wie Jesus es geboten hat. Wenn wir dieses tun, dann, glaube ich, sind wir doch auf einem guten Weg. Und so lasst uns miteinander beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen wollen wir jetzt die eine Strophe von Psalm 68 singen. Das können wir alle auswendig, ne? Psalm 68, wer es nicht richtig kann, vorne in den Gesangbüchern sind die Psalmen. Psalm 68, Strophe 6, Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserem Gott im Heiligtum. nach dem Segen, Sie setzen sich dann gleich bitte noch einmal bitte wieder hin, haben wir noch einmal den Chor und dann noch einmal Dr. Jansen. Heute ist alles ein bisschen im Doppelpack, aber ich freue mich darüber auch so. Wenn wir dann Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
damit alle Gott. Das steht im Gesangbuch unter dem Nummer 321. Und dann singen wir das Ding zur Ehre. Nur eine Strophe. Wenn die gemeint ist, heute ist sie kurz gekommen mit dem Gesang. Das holen wir jetzt nach. Ich lese mal ganz kurz vor, für die, die kein Gesangbuch in der Hand haben. Nun habt ihr alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Ich denke, das kriegen wir alle hin, oder? Fleißig bitte, ja?
Danke euch allen.